Aber ich tue schon auch gern so eben so ein bisschen anzündeln. Oder anzündeln, es ist alles nicht so große Rocket Science. Es ist nicht so schwierig zu verstehen, wie die Strukturen funktionieren und wie sie gebaut sind und wem sie dienen sollen. Und wenn man das einmal durchschaut hat, und es ist nicht schwierig, man muss sich nur einmal hinsetzen und sich genau anschauen, dann weiß man eh, an welchen Schrauben man drehen müsste, um da mal ein bisschen was in Bewegung zu setzen. Nur kann man das natürlich als einzelne Person, kann ich jetzt nicht das gesamte Patriarchat zerstören, leider. Aber quasi da dann irgendwo ansetzen und an den Hebeln irgendwie was machen, das mache ich dann schon gerne. Wir haben die Woche noch unsere Proben gehabt und da ist eh alles gut gegangen, aber es gibt natürlich noch so einzelne Elemente, die noch nicht ganz sitzen und wo man jetzt noch üben muss und dann muss man so, also wir machen ja alles selber, das heißt, wir müssen auch irgendwie ja, so Kleinigkeiten wie die Soundcheck-Zeiten vereinbaren oder wer wann wie anreist oder ist eh alles da, den Merch zusammenbacken, das irgendwie, also es ist wirklich so und an alles denken und dann glaubt man, jemand hat an alles gedacht und dann fällt einem ein, fuck, wir haben vergessen, eine Social-Media-Person noch mitzunehmen. Wir haben jetzt eine aufgestellt, Gott sei Dank,
Okay.
aber es ist halt so, weißt du, also ja, wenn man alles selber macht, dann
Es
muss man an viel denken.
gibt eine eigene Person, die quasi nur Social Media, also nur,
Genau,
ist
also
gut,
nach
aber.
Vöcklabruck haben wir jetzt Gott sei Dank eine ganz tolle Person gefunden, die mitkommt und quasi so Videos und so Kram macht,
Naja.
weil das braucht man ja mittlerweile auch. Und genau. Aber ja, den Merch muss ich noch zusammenpacken. Und einen Text muss ich noch lernen.
Wie groß ist dann so die ganze Crew quasi, die ihr so unterwegs seid?
Also grundsätzlich sind eigentlich wir als Band zu neunt und fahren auch zu neunt. Manchmal haben wir noch einen Tontechniker dabei, dann sind wir zu zehnt. Manchmal haben wir nicht mit und nehmen den vom Haus. Es gibt ja eh meistens an den Häusern auch welche. Und eine Social-Media-Person im besten Fall. Genau. Vergesse ich irgendwas? Nein, das ist so, also ja, irgendwas zwischen 9 bis 11 Leute.
Das ist schon eine ganze Truppe, die quasi da
Ja,
unterwegs. Wie reist ihr da?
mit dem Zug.
Okay.
Da sind wir ganz stolz, wir sind eine Klimaticket-Band und wir reisen klimaneutral. Und was richtig geil ist, wir wollten das früher auch immer schon machen. Und die VeranstalterInnen haben dann immer gemeint, ja, ihr müsst aber die Backline mitbringen. Also ihr müsst Schlagzeug und Amps und so mitbringen. Und immer, wenn man gefragt hat, ja, habt ihr nicht was? Weil es haben ja viele Häuser das auch. Oder kennen wen, wo man es ausleihen kann oder so. Und dann war es immer so, na, müsst ihr mitbringen, müsst ihr mit, können wir nicht mieten, kostet zu viel, bla bla bla. Und seitdem das die Klimakatastrophe im öffentlichen Diskurs ist, ist das der Hebel, wo wir sagen, wir möchten klimaneutral anreisen und die Backline müsst bitte ihr stellen. Und es ist keine Diskussion mehr. Und wir haben da wirklich frühe Diskussionen führen müssen und dann eben im Auto fahren müssen, weil wir Schlagzeug mitbringen mussten.
Ja.
Und jetzt ist es so, alles da. Das freut mich.
Das heißt, Auftrittsorte, wo man nicht mit dem Zug hinkommt oder nicht öffentlich hinkommt, sind schwierig für euch. Oder kommt das
Nein,
eigentlich eh
also wir
nicht
haben,
vor?
es kommt schon vor und da machen wir es dann so, dass wir halt so weit wie wir mit dem Zug kommen, mit dem Zug fahren und dann manchmal von VeranstalterInnen, die holen uns dann mit Autos ab oder so für die letzten paar Kilometer. Genau.
Seht ihr das schon so als Verantwortung, auch so als reisende Musikgruppe quasi, so zu unterwegs zu sein?
Eigentlich schon, weil also als Verantwortung ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber wir sind halt viel unterwegs. Wir sind auch mit unseren eigenen, also jeder von uns hat ja weiß Gott, wie viele eigene Projekte auch noch. Und damit sind wir auch viel unterwegs und da kann man jetzt nicht, also wenn man da jetzt immer Auto fährt oder in Flugzeuge steigt, dann, also das summiert sich dann schon übers Jahr. Und wenn man es vermeiden kann, dann ist es schon gut, glaube ich.
Wie genau bereitet ihr so eine Konzerttournee vor, weil du gemeint hast, jetzt es müssen noch so der Feinschliff muss jetzt noch passieren, quasi, du musst noch einen Text lernen. Also wie viel steht dann und wie viel ist dann doch Improvisation dann am Abend?
Ja, das werden wir morgen sehen. Aber im besten Fall steht alles. Also die Songs, die gibt's ja und die haben wir geschrieben, die sind am Album, die haben wir jetzt erarbeitet für Live-Konzeption. Die stehen. Zwischenmoderationen sind bei mir immer improvisiert. Und ansonsten, ja, eigentlich ansonsten steht alles. Wir haben die Tour letztes Jahr im Dezember angefangen zu planen Und die Daten waren dann auch relativ schnell da und dann haben wir gewusst, wann das ist, dann haben wir gewusst, wann wir unser Album releasen, dann haben wir eben, also da, das ist dann einfach so ein, so ein Zeitplan, den man abarbeiten muss, bei dem natürlich auch alles schief geht, also mit dem Album heuer ist, also es ist uns noch nie passiert, kreativ, alles wunderbar, wir sind unglaublich glücklich damit, aber in der Produktion hat es so viele Fuck-ups gegeben.
Warum das?
Es hat angefangen mit, wir haben... Also es gibt einen Song auf dem Album und da habe ich ursprünglich gerappt, wie ist das, 96 ist eine Jahreszahl und kein Paragraph. Damit habe ich gemeint, dass der Abtreibungsparagraph, der ja im Strafgesetzbuch steht und eigentlich nur eine Duldung ist, aus dem Strafgesetzbuch als Duldung raus soll und es einfach ein Recht sein muss, dass Frauen schwangere Personen abtreiben können. Es ist so. Jetzt ist das Problem bei dieser Zeile, kommt dann direkt im Anschluss, also 96 ist eine Jahreszahl und kein Paragraph, Menschenrechte werden gewahrt, sonst sind wir auf den Barrikaden. Und beim letzten Abhören vom vom Album, vom Master, fällt mir das auf und ich denke, irgendwie klingt das komisch. Irgendwie klingt das so, als wäre ich gegen Abtreibung, wenn man es in den Zusammenhang stellt. Also es ist zu sehr um die Ecke gedacht, aber so, fuck, wir müssen das ändern, das können wir nicht bringen. Und dann haben wir schon so Scherze irgendwie gemacht, wie, du, Jasmin, hast dich schon verändert, wieso bist denn du jetzt gegen Abtreibung? Also ich bin natürlich pro Abtreibung. Und dann haben wir das alles nochmal neu aufmachen müssen, nochmal neu aufnehmen müssen, nochmal quasi durchs Master ziehen lassen müssen und so. Das war der erste Fuck-up.
Bei welchem Song ist das?
Bildet Banden.
Ah ja.
Und jetzt ist dort, hier findest du Antwort auf all deine Fragen, anstatt diesen großen Abtreibungsthema, das eigentlich einen eigenen Song verdient und nicht nur eine Zeile, die dann sogar noch missverständlich aufgenommen werden kann.
Aber die Zeile kommt jetzt gar nicht vor?
Die kommt jetzt nicht vor,
okay.
Die ist einfach gestrichen.
Ich habe mich jetzt nicht daran erinnern können, ich habe das Album jetzt so oft durchgehört. Aber natürlich hat man jetzt nicht jede Zeile im Kopf, aber die wäre mir vielleicht sogar aufgefallen.
Genau, ja. Also und nein, aber das war einfach zu um die Ecke gedacht, mit zu wenigen Worten und so, passt, das streichen wir. Okay, dann ist das erledigt. Dann machen wir das Master nochmal neu. Dann sitze ich da, um die Lyrics quasi gegenzuchecken für den Grafiker, damit der das, die Lyrics ins Booklet tun kann. Dann sehe ich, dass jetzt im Master, das schon beim Presswerk liegt, das falsche Master abgeschickt wurde und jetzt da wieder dieser Satz drin ist und ich denke, das gibt es nicht und dann nochmal alle angerufen, wir brauchen das, ne? Wo ist das? Ne? Okay, passt. Dann irgendwann liegt das Ganze beim Presswerk und wir bekommen die Testpressung und bei Vinyl machen, das dauert einfach, es hat einfach eine lange Vorlaufzeit. Und da ist dann immer viel Spazi irgendwie, das, weil du hast im Grunde genommen vorm Release brauchst du das fertige Produkt eigentlich 4 bis 6 Wochen vorher, damit es über den Vertrieb in die Geschäfte gehen kann und so weiter und so fort. Wenn du Vinyl in Auftrag gibst, kriegst du eine Testpressung, kannst es anhören und schauen, ob es vom Sound her passt und dann kannst du sagen, ja, let's go into production oder na, da stimmt das nicht. Und das hatten wir zum Beispiel beim vorletzten Album, dass die Testpressung, da gab es einfach irgendwie Kratzer in diesem Master auf jeder Testpressung. Das heißt, es war ein Produktionsfehler und es war dann so, oh fuck, müssen wir neu machen. Gut, Testpressung kommt, Testpressung passt. Wow, magic. Und wir waren eh schon wirklich so, es muss sich alles ausgehen. Passt, wir geben das frei und sagen, cool, geht's in Produktion. Und dann bin ich auf Urlaub gefahren, im Sommer war das, und dann komme ich zurück und frage mal nach, wann kommen denn die Platten, weil es ist ja schon alles in Produktion und da. Kriegen wir als Antwort, ja, wenn wir die Druckdaten bekommen, können wir in die Produktion gehen. Und die, normalerweise, oder so, wir haben diesmal bei wem anderen gepresst als sonst, normalerweise ist halt, du gibst das Vinyl wird ja unabhängig von der Verpackung gemacht, und du gibst das Vinyl frei, es wird gemacht und dann wird irgendwann die Verpackung gedruckt und man tut's rein. Nein, das dort nicht, dort muss alles abgegeben sein. Und so, oh fuck, dann ganz schnell den Grafiker angerufen, Fekri, wir brauchen das doch früher. Ne? Und also es ist sich wirklich alles auf Biegen und Brechen ausgegangen. Eine Woche vor dem offiziellen Release ist die Platte bei uns angekommen. Für den Handel ist es sich nicht ausgegangen. Ja, mein Gott, was schon, wer kauft, wer geht denn noch zum Mediamarkt? Also.
Aber laufst du dann auch zu Plattenläden, also wenn es notwendig ist und gibst die selber dort ab?
Hätte
oder
ich
so?
Zeit gehabt, hätte ich es gemacht. Aber also es war leider dann echt zu dicht, aber hätte ich Zeit, wir haben eh schon auch mit dem Label geredet, so sollen wir da jetzt das noch wohin bringen?
Ja, ich meine.
Und eben quasi auch, das ist ja das Coole bei der Klangkantine, wir sind 9 Leute mit verschiedenen Ressourcen. Einfach der Andi, unser Tenorsaxophonist, ist auch Fahrradbote und wir haben auch schon so gemeint, sollen wir den Andi einfach fragen, ob er da nicht einfach eine Runde drehen kann und so. Also ja, naja.
Das wäre so ein eigener toller Service eigentlich, oder?
So eigentlich schon so persönlich geliefert von der Klangkabine.
Eigentlich voll das nette Service. Und vor allem, wenn ihr auf Tour jetzt seid, dann will man ja auch das Vinyl haben.
Ja, oder? Also genau. Es war dann auch eigentlich so der Gedanke, das werden wir hoffen, dass wir das verkaufen auf der Tour.
Macht ihr noch CDs?
Wir machen noch CDs, ja. Und es ist erstaunlich, dass die CDs auch immer noch gekauft werden. Ja. Also ich habe nichts mehr, wo ich eine CD abspielen kann zum Beispiel. habe ich zu Hause, aber mir hat eine Freundin vorletztes Jahr eine DVD geschenkt, was urlieb war. Aber dann habe ich gemeint, sorry, ich kann das nirgendwo abspielen. Und im Jahr drauf hat sie mir dann zum Geburtstag so ein Portable CD-DVD-Laufwerk geschenkt, damit ich das verwenden kann. Aber es kaufen viele Leute CDs wegen ihren Autoradios. Also ich weiß eh, dass viele Autoradios jetzt auch so Bluetooth und so haben, aber die haben ganz viele haben einfach noch so einen CD-Player drin und dann kaufen die das.
Ja, und vielleicht nimmt man sich es auch schneller mal mit, oder?
Weil ja, es ist klein, es ist handlich, ja.
Oder so als Geschenk oder so und denkt, ja, das war ja toll.
Ja.
Mhm. Und ich will irgendwas mitnehmen.
Genau, und dann kriegt irgendwer, der kein CD-Laufwerk hat, eine CD zu Weihnachten. Ja.
So lebt das dabei. Ja. Weil du früher gesagt hast, du musst noch den letzten Text lernen. Wie machst du das? Hat sich das verändert auch in den Jahren?
Gute Frage. Ich glaube, ich mache es immer noch so, wie ich es eigentlich früher gemacht habe. Es gibt nur eine Nummer, die macht mir einfach einen riesengroßen Knoten in den Kopf, weil die so kompliziert, oder sie ist nicht immer kompliziert, es sind einfach zu viele Wörter in zu kurzer Zeit und das sage ich.
Aber, also mir beim Anhören kommt man das ja bei jedem Lied vor.
Aber was ich immer schon gemacht habe, ich meine, im Probenprozess übt man natürlich und lernt und schaut, wo brauche ich eine Atempause, wie tue ich. Und was ich dann aber mache, wenn ich es dann so halbwegs drin habe, ist, ich gehe laufen mit dem Album und schaue aus wie eine Verrückte und während dem Laufen rappe ich halt ein bisschen leise mit, weil ich dann einfach anders atme, wenn ich laufe und ich atme auch anders, wenn ich auf der Bühne bin, weil Adrenalin und Aufregung und so. Und das hilft mir eigentlich ganz gut. Zum Lernen.
Du gehst wirklich joggen und...
Genau, ich gehe joggen, habe die Kopfhörer auf und rap. Und
rappst deine eigenen...
Und schaue, dass nicht zu viele Lines. Menschen in meiner Nähe sind, weil ich sonst wie eine crazy person ausschaue.
Kann man das irgendwie vergleichen, dieses High, das man da vielleicht kriegt, wenn man auf der Bühne steht, mit was man vielleicht beim Laufen im Idealfall auch hat, in so einen Flow zu kommen oder so?
Ja... Der Flow-Moment ist vielleicht vergleichbar beim Laufen oder überhaupt beim Sportmachen. Ich finde es so geil, was Sportmachen mit Glückshormonen macht. Weil es ist echt ganz oft so, dass ich was, die draußen ist grau, ich denke mir, oh, dann heute sicher nicht. Und dann zwinge ich mich und dann ist so 5 Minuten später mit einem Strahlen laufe ich dann durch die Stadt. Das Flow-Moment schon, aber so dieser es ist jetzt ein ziemlich depperter Vergleich, aber dieser Moment von der Adrenalin füllt deinen Körper, du bist aufgeregt und es fängt zum Fliegen an, was du dir da irgendwie über Monate in deinem Kopf zusammengereimt hast. Das ist vielleicht so, wie wenn du einen richtig, richtig guten Espresso kriegst und du hast Urbock auf Kaffee und es ist aber alles irgendwie nur Filter, ne? Und plötzlich stehst du in Italien beim Steh-Espresso und hast den besten Espresso deines Lebens und da schießt auch so das Koffein ein und du bist wach und es ist, ja, vielleicht so.
Brauchst du, wenn du auf die Bühne gehst oder braucht ihr als Band dann auch so ein paar Lieder vielleicht sogar, bis sich das so alles eingespielt hat, dann auch vor Publikum oder geht das oft so wie magisch in
das,
der Sekunde?
Das hat mit der Routine zu tun. Also also jetzt morgen wird das wahrscheinlich nicht so sein, weil alle aufgeregt sind und nervös. Also je öfter du halt ein Set spielst, desto mehr ist dann wirklich so auf die Bühne, bam, wir sind jetzt da und wir wissen, was wir tun. Und das kannst du natürlich schon, wir hätten jetzt auch, weiß ich nicht, 500 Mal proben können und wir hätten trotzdem nicht diese Routine, weil sobald du dann mit dem Programm, das du erarbeitest, auf der Bühne stehst, ist wieder alles anders und du wunderst, also das kann ich mich erinnern, beim letzten Programm war es so, da gab es eine Nummer, die cool ist und die ich gern mag, aber das ist die Partynummer plötzlich geworden und alle haben getanzt und ich finde es überhaupt keine tanzbare Nummer, aber okay.
Und was dann, ist das für eine Nummer?
Bei Haut, Haut okay, heißt der ja. Song, der war auf Loud und Lost. Und das ist live abgegangen, wie nur was. Und wir waren alle, ich weiß noch, für so die ersten zwei, drei Shows mit dem neuen Set damals, haben wir uns alle so auf die Bühne angeschaut, so, was passiert da, warum? Also wir haben das einfach, also keine Ahnung, ist eh ein cooler Song und so, aber das, plötzlich war dann wirklich so, okay, der Dancefloor ist eröffnet und wir haben es nicht gecheckt. Und du hast halt dann sofort diese Reaktion und das Feedback vom Publikum und das hast du halt im Proberaum nicht. Und da kannst du noch so detailliert alles ausfeilen, dann spielst du einen Song und denkst, yeah, das ist der fetteste Song ever, wo ist der Moshpit? Und das Publikum steht da und schaut dich an. Also so, und erst dann mit diesem, mit diesem Dialog geht's dann eigentlich, ist es dann eigentlich, oder wird's dann zu etwas, wo man dann weiß, man kann abschätzen, wie das geht und welche Pausen setzen wir, wo gibt's Publikumsinteraktion, wo nicht und so. Also da braucht man dann einfach ein Publikum dafür.
Das heißt, das Publikum überrascht euch. Schon, ja, auch noch
schon,
richtig.
Ja. Und es ist voll schön. Also es wäre schade, wenn nicht.
Aber so, du mit der Klangkantine seid jetzt eigentlich seit 10 Jahren, oder? Ja. Das ist ein Jubiläumsjahr.
Mhm. Ja.
Hättest du gedacht, wie sich das entwickelt? War das irgendwie geplant? Ist das alles passiert?
Es ist alles eher passiert. Also wie das angefangen hat, ich habe ja davor schon Rap-Musik gemacht, aber halt alleine, also oder halt mit
zwei
DJ.
Zwei Alben, oder?
Genau, zwei Alben und die habe ich halt auch als Konzerte mit DJ gemacht und das war cool und super. Und ich habe mir halt immer gewünscht, eine Liveband zu haben, aber ich habe keine oder kaum InstrumentalistInnen gekannt. Ich war halt in der Hip-Hop-Szene und da wird halt, also da gab es kaum InstrumentalistInnen, da gab es halt DJs, gut, das ist ein Instrument. Und halt lauter Rapper, die dir sagen, wie cool sie sind. Aber irgendwie, also so musikalisch war das irgendwie damals nicht. Und dann habe ich eben den Ralf kennengelernt und den Ralf Motorf und dann haben wir gesagt, passt. Also wir haben uns getroffen. Wir waren noch so jung, waren beide am Abend davor fort, waren beide verkatert as fuck und haben beide in der Früh uns im Campus getroffen und so getan, als wären wir voll fit und haben so urprofessionell getan. Wir kannten uns halt noch nicht. Und genau, dann hat der Ralf gemeint, ja, aber wenn, dann machen wir es doch fett, dann machen wir doch wirklich eine Big Band. Und ich dachte, ja, bitte, wenn du das kannst, go for it, weil ich kenne niemanden, ich weiß nicht, wie das geht. Und genau, und so hat es dann angefangen. Und dann haben wir halt mit den ersten zwei Programmen viel abgespielt und viel wunderschöne Momente und coole Konzerte gehabt und eben dann auch das erste Album gehabt. Und dann haben wir halt, ja, dann haben wir eigentlich immer weitergemacht. Also wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, ja, in 10 Jahren sind wir die Liveband. Mhm. Aber ja, wir sind halt immer dran geblieben. Und das ist schön.
Ja, und ihr seid auch so eine wirkliche Live-Band, ja, oder? Also irgendwie hört man das, ich weiß nicht, ob es am neuesten Album jetzt irgendwie mehr ist oder ob ich es mir einbild oder ob das einfach dieser Flow vielleicht auch ist, der sich überträgt. Aber irgendwie spürt man diesen Live-Moment auch auf Platte.
Sehr gut, genau das wollten
wir. Wollten Sie, okay. War das geplant?
Das war geplant für den Album. Also wir haben wirklich so beim ersten Album haben wir halt keine Ahnung gehabt, was wir eigentlich machen und haben gedacht, ja, wir machen halt jetzt mal ein Album. Und da haben wir noch unseren Sound so ein bisschen gesucht. Dann hatten wir das zweite Album, da haben wir unseren Sound ein bisschen mehr gefunden. Dann mit dem dritten Album wollten wir ein bisschen elektronischer werden oder ein bisschen, keine Ahnung, klappiger oder was auch immer. Und das haben wir auch probiert, das haben wir auch gemacht und sind auch glücklich damit. Und jetzt beim vierten haben wir wirklich gesagt, wie wollen wir klingen? Also jetzt, wenn wir jetzt beim vierten Album sind, müssen wir eigentlich wissen, was unser Sound ist quasi. Da ist jetzt irgendwie die Sinnsuche bald einmal vorbei. Und dann haben wir, naja, was ist unser Sound? Wir sind halt eine Liveband. Also wir stellen uns halt hin und boom und in your face. Und das war dann tatsächlich der Gedanke beim Schreiben vom Album, wir wollen so klingen, wie wir klingen. Also wie wir eh schon klingen. Und diesen Klangkörper auch irgendwie auf allen möglichen Ebenen ausreizen und ausprobieren, aber es gibt schon, also wir wissen jetzt einfach, unsere Basis, unsere Grundlage ist, wir sind eine fette Liveband.
So viel kann man sagen.
Ja.
Aber das ist ja auch schön, wenn man sich so ein bisschen gefunden hat, oder?
Ja,
das ist ja auch
voll.
So ein bisschen der Tenor, glaube ich, des Albums.
Ja.
Oder es ist auch schon so ein bisschen zurückschauen kommt. Also so Zeit, so Zeit kommt mir vor, also ein wiederkehrendes Thema auch auf dem.
Absolut. Naja, eh klar, wenn du 10 Jahre miteinander verbringst, wir sind durch alles Mögliche gegangen als Band. Wir haben Scheidungen, wir haben Kinder, wir haben Hochzeiten, wir haben all diese erwachsenen Sachen irgendwie mit der Band durchlebt oder durchleben sie immer noch. Und das ist dann schon so, fuck, kennen wir uns lang? Und dann sehen wir irgendwie uralte Pressefotos von uns und dann schauen wir die uns an, oh mein Gott, waren wir jung und unschuldig und keine Ahnung was. Und es ist, wenn man so viel Zeit halt miteinander verbringt, dann wird es, glaube ich, oder auch jetzt, wir sind alle irgendwie irgendwas zwischen Mitte 30 und Mitte 40, so um den Dreh plus minus. Also das ist dann schon eine Zeit, wo man sagt, okay, man sucht sich jetzt nicht mehr so. Also man hat sich jetzt eher gefunden und dann ist halt das, was einen beschäftigt.
Ist das so Selbstakzeptanz vielleicht dann auch? Also jetzt gar nicht als Gruppe, aber so die einzelnen Individuen dann auch? Dass man sich halt so ein bisschen so nimmt, wie man halt ist.
Ja, also man kommt nicht aus. Ändern kann. Voll, also ich glaube schon. Ich finde, es hat auch in der Band irgendwie so, also es hat sich auch Dynamiken in der Band, was übrigens ein super Thema ist, Banddynamiken.
Vor allem bei so.
Ja.
Also ist jetzt zum neunt mit dir quasi.
Genau.
Und wir das kennen sind uns schon viele Menschen.
Und gut,
ja. Hat es da Wechsel gegeben?
Es hat ein paar wenige Wechsel gegeben. Also wir hatten am Anfang, hatten wir noch einen anderen Posaunisten, der auch geschrieben hat bei uns vom ersten Album, der Flo Spieß. Und wir hatten am Keyboard die Anna Maurer eine Zeit lang, die super gespielt hat und die sich dann zurückgezogen hat. Und jetzt haben wir den Simon Raab am Keyboard. Aber sonst, also so das Kernteam ist schon quasi seit Stunde eins da. Aber was eben zum Beispiel lustig ist, der Reini, unser Drummer, der war auch seit Beginn an unser Drummer und hat halt irgendwie in den letzten Jahren gemeint, ja, er will mehr machen, er will mehr hackeln für die Band. Mhm. Ich glaube, er bereut sie schon. Aber der Reini hat dann das Booking jetzt angefangen bei uns, weil unsere Booking-Agentur nach Corona den Booking-Ärmel geschlossen hat. Und dann haben wir halt gesagt, also Ink Music war eine Booking-Agentur und hat zugemacht nach Corona als Booking-Agentur, als Label gibt es sie nach wie vor. Und dann sind halt verschiedene Agenturen zu uns und gesagt, ja, wollt ihr nicht zu uns kommen, weil Ink macht ja zu, er braucht sicher Booking. Und dann gesagt, naja, eigentlich kennen wir die Locations, wir kennen die Leute, wir könnten das theoretisch selber machen, ohne 20% abstottern zu müssen. Und dann hat der Reini sich da dahinter gesetzt und wir haben so viel gespielt, seitdem der Reini uns bookt. Und ich glaube, es ist einfach seine pragmatische Inviertler-Art, wie er unsere Konzerte quasi bucht. Aber deswegen, ah, das haben wir schon. Und so. Und also das ist echt, es ist schon cool, da jetzt auch so, da hat sich in der Dynamik zum Beispiel was verändert. Oder also wir machen jetzt wirklich basically, außer die Labelarbeit, machen wir alles selbst. Mhm. Es gibt überhaupt, also es arbeitet niemand mehr für uns, außer wir. Und es ist irgendwie auch ganz angenehm.
Aber das ist auch schön, oder, wenn sich das so verändern kann, weil natürlich hat man nicht immer gleich viel Zeit oder Kraft oder Lust für ein Projekt. Auch wie du gesagt hast, ich hab's eh so, jeder hat noch so sein eigenes Projekt nebenbei laufen oder mehrere wahrscheinlich sogar. Und dann kann man sich manchmal ein bisschen zurückziehen. Und das ist ja auch das vielleicht für dich auch das Angenehme, denke ich mir, dass du, obwohl du natürlich präsent bist, aber trotzdem hast du diese fixe Band um dich herum, wo du dich auch wahrscheinlich so ein bisschen fallen lassen kannst, oder? Wenn es mal schwieriger ist, wenn es mal nicht so ein guter Tag ist vielleicht, wenn der Text vielleicht nicht so gut sitzt.
Voll.
Jetzt weiß ich gar nicht genau, wo ich hin wollte, aber
das weiß ich
eigentlich dieses, weil du gesagt hast, schwierige oder halt Banddynamiken generell, aber wahrscheinlich dieses, was da auch so viel halt dann Gutes läuft.
Ja. Ja, es läuft voll viel gut. Also das war jetzt, und es war Banddynamik als Thema, war jetzt gar nicht nur auf die Klangkantine besprochen, weil man kriegt das ja auch bei KollegInnen mit. Ich glaube, ich kann auch für die Klangkantine sprechen. Ein Großteil unserer privaten FreundInnen sind auch meistens MusikerInnen. Das heißt, man hört halt Geschichten. Und was man da teilweise hört an Dynamiken, muss man eh sagen, es ist kein Wunder, dass es uns immer noch gibt und dass wir uns immer noch gern haben. Also wir kommen da schon sehr gut miteinander aus. Und was ich voll wichtig finde, wir können streiten. Also streiten ist nämlich eine Fähigkeit. Und man kann sich anbrüllen und aus dem Weg gehen und sich nie wiedersehen. Das ist eine Option. Oder man streitet Sachen aus. Und das machen wir in der Band. Zum Großteil sind wir wertschätzend und lieben einander. Mhm. Und manchmal können wir aber auch streiten und sagen, nein, ich sehe das nicht so. Ich finde das nicht okay. Und dann ist einer beleidigt, dann ist der andere kurz beleidigt und dann umarmen wir uns wieder. Und das ist echt, also hilfreich.
Aber ist es generell leichter geworden, so einen gemeinsamen Sound zu finden, oder durch diese Offenheit, die vielleicht auch jetzt jeder von euch so hat, ist das dann oft auch vielleicht schwieriger, weil halt vielleicht Mitgliederinnen aus der Band dann vielleicht auch mehr das sagen, was sie sich wirklich denken mittlerweile, weil man sich so gut kennt?
Nein, also es sagt eh jeder, was er sich denkt. Aber ich glaube, es ist leichter geworden, weil wir jetzt, also eben wieder dieses Thema Selbstakzeptanz und quasi, man muss eh mit sich auskommen. Aber wir haben jetzt bei dem Album wirklich, ich schreibe ja mit dem Ralf Motwurf, der auch Gitarre spielt, und mit dem Tobias Vedovelli, der Bass spielt. Und die zwei schreiben völlig unterschiedlich. Sind auch unterschiedliche Menschen. Und da dann schauen, dass man irgendwie einen gemeinsamen Bogen spannt, das ist dann so ein bisschen meine Aufgabe vom musikalischen Material her jetzt, was die machen. Aber was wir bei dem Album wirklich gemacht haben, war, wir haben, und es war so ein lustiges, es ist eigentlich so deppert, dass man dafür vier Alben braucht, aber es war so ein Learning. Wir haben, der erste Song, den wir geschrieben haben für das Album, war Das gute Leben. Das haben wir dann auch als Single veröffentlicht. Und da bin ich gerade von Triest zurückgekommen und bin zum Tobi gefahren und mir gesagt, passt, schauen wir mal, was passiert. Es ist ja auch oft so, dass man wirklich einen ganzen Tag zusammen verbringt und 50 Ideen einwirft und es passiert einfach nichts. Und dann muss man damit umgehen, dass man denkt, nein, ich habe jetzt keinen Tag verloren, es ist Teil des Prozesses, auch wenn heute nichts rausgekommen ist, bla bla. Und da war es aber wirklich so, ich war beim Tobi, wir haben angefangen, in drei Stunden ist diese Nummer gestanden und es hat so viel Spaß gemacht und wir haben so viel gelacht dabei. Und ich glaube, es war noch so ein bisschen mein Geist aus Triest, weil ich halt aus Triest zurückgekommen bin und gerade wirklich voll gechillt und Strandbar und Sonne und Meer und La Dolce Vita. Und wir hatten so viel Spaß damit und eben nach relativ kurzer Zeit war die Nummer fertig und du hast gesagt, ja, das ist urgeil, Alter, ja cool, Alter, taugt uns. Und dann haben wir gerade so ungezwungen geschrieben und das haben wir irgendwie vom Gefühl her so lange nicht mehr gemacht. Und dann war auch relativ klar, sowohl für den Tobi als auch für den Ralf und mich, wir machen jetzt nur das, was uns Spaß macht. Also wir tun uns da jetzt nichts mehr an mit, boah, sollen wir das jetzt irgendwie noch voll kompliziert mit einem Fünfvierteltakt verjazzen und dann mit der Harmonie, boah, crazy, crazy. Das passt schon, wir haben gezeigt, was wir können, wir haben unser Skillset gezeigt, wir wissen, was wir tun, wir sind jetzt nur mehr da für den Spaß. Und das war dann wirklich im ganzen Albumprozess auch so. Das war voll schön. Also das war, ja, das war der lustigste Albumprozess.
Ja, aber vor allem der Nummer hört man, das kommt mir vor, ja, auch richtig an, oder? Also das ist schon, das springt schon gleich so über. Und ich war, wann ist die Nummer erschienen? Vor dem Sommer, oder?
Die kurz Nummer, vorm genau, Sommer. Im Juni, Mai, ja. Irgend sowas.
Also schon vor ein paar Monaten. Und ich war irgendwie fast so ein bisschen überrascht, wie leichtfüßig das jetzt von euch, ja. Nicht, dass ihr so eine Schwere ja. mitbringt, aber trotzdem war ich fast so ein bisschen überrascht. Oh wow, was da so...
Voll schön, bei euch dass passiert du's ist, oder? Ja, voll gut. Ja, aber ja, es war wirklich so. Und so war eigentlich der ganze Albumprozess. Also es war, jede Nummer war halt so, die haben Spaß gemacht. Es gibt auch Nummern, die sind nicht aufs Album gekommen, die haben auch keinen Spaß gemacht beim Schreiben. Oder halt keinen Spaß gemacht, aber so, wir haben den Spaß in das Album getan.
Aber das zieht sich auch so ein bisschen durch das Album, auch diese Themen und Texte und Lieder, die schwierigere Themen jetzt ansprechen und wo es um Rechtsextremismus geht oder auch, oder ist das sehr ruhige Nummer gibt's auf dem Album, wo du fast so ein jüngeres Ich für dich quasi ansprichst oder wen auch immer halt einen jüngeren Menschen ansprichst. Sehr nachdenkliche Nummern, aber trotzdem kommt so ist so eine Grundhoffnung, ja. Schwebt so durchs Album auch. Also es gibt dann diese Brüche im Album, die aber ganz erfrischend sind auch, die halt so ein bisschen schwerer daherkommen, aber trotzdem überwiegt das Positive.
Muss es ja.
Also Augen, also der Titel ist auch, Nomen ist Omen quasi.
Ja, schon. Ne, tatsächlich.
Augen auf und durch.
Genau, also wir durch müssen wir eh. Also might as well mit offenen Augen.
War das schon, was gab es so einen Moment, wie das... wo so klar war, in welche Richtung das Ganze, oder baut sie zuerst so ein Konzept auch irgendwie, wo das hingehen sollte?
Also
oder stand dieser Albumtitel mal irgendwie da groß und dann?
Jein, also also Konzept bauen wir uns vorher keins, sondern wir haben da jetzt wirklich geschaut, wo uns die Reise hinführt. Wir haben, die erste Nummer vom Album heißt Augen auf und die ist gleich mal so in your face. Und das fanden wir auch sehr lustig. Wie wir die geschrieben haben, das war eigentlich noch relativ früh vom Albumprozess. Da war dann irgendwie so der Gedanke, so dieses Augen auf, dass irgendwas hat's da, irgendwas taugt uns da. Und dann war, aber dann hat's trotzdem noch relativ lang gedauert, bis wir auf den glorreichen Titel Augen auf und durchgekommen sind. Und wir haben, ich meine, konzeptuell.
Schon ein guter Titel.
Dankeschön. Konzeptuell haben wir immer ein X und Y. Also das erste Album war Jasmin die Klangkantine, das zweite Prekariat und Karat, Laut und Lost und jetzt Augen auf und durch. Also ja, da gibt's voll das Konzept, haben wir uns voll ausgedacht. Kurz wollte ich es auch mal das gute Leben nennen. Das hätte halt mit diesem Konzept, mit diesem Und-Mittel gebrochen. Aber dann war, nein, dann war Augen auf und durch und das war dann eigentlich ganz gut. Ja.
Wie sind dann, wenn ihr jetzt quasi so ein Konzert auch baut und jetzt geht's ja gleich durch los mit der Tour, steht dann dieses neue Album einmal so voll im Mittelpunkt oder wie changiert ihr da auch herum mit älteren Alben und Songs?
Doch, also das neue Album spielen wir natürlich, das steht im Mittelpunkt und rundherum spielen wir dann alte Songs. Aber wir haben jetzt auch, also wir haben ja, in dem neuen Set haben wir kaum uralte Songs, also es gibt so ein paar Songs, die haben wir jetzt wirklich in jedem Set drinnen gehabt, Girls Wanna Have Fun oder Salzwasser oder so, so Klassiker, die eigentlich vom ersten Album noch sind und da haben wir jetzt so ein paar radikale Schnitte gemacht und haben uns eigentlich auf die Songs vom letzten Album dann noch konzentriert, die halt dazukommen. Es wird wieder ein Medley geben, es gibt immer ein Medley bei uns und genau, aber ja, das neue Album steht natürlich im Fokus.
Wo ihr so ein bisschen hin wollt, ist, schüttelt ihr dann auch gern so ältere Nummern mal ab oder gibt es dann auch so Nummern, die sich mittlerweile auch ein bisschen abgenutzt haben vielleicht auch
ja,
für euch?
Ja, und es macht aber trotzdem gleichzeitig so einen komischen Trennungsschmerz. Also es ist zum Beispiel Salzwasser, spielen wir seit dem ersten Album, das ist auf dem ersten Album drauf und das haben wir jetzt gestrichen und es passt auch und wir sind jetzt okay damit, aber es ist super lustig, wir hatten gestern eine andere Probe, wir dürfen nämlich ein Teil von der Klangkantine darf mit Federspiel zusammen bei deren Silvestergala im Konzerthaus spielen. Und da spielen wir auch Songs von uns. Und also mit den Federspielleuten. Und da ist halt Salzwasser eine dieser Nummern, die wir mit ihnen spielen. Und das haben wir halt gestern mit ihnen geprobt. Und dann haben wir uns wirklich alle vier von der Klangkantine uns angeschaut, so wie, es war eigentlich schon ein schönes Lied. Schade, dass wir es immer spielen. Und ich bin mir sicher, würden wir es jetzt wieder ins Programm aufnehmen, wird es uns schon bei den Ohren raushängen. Also es ist so, ja. Es hat alles seinen Pro und Contra.
Und habt ihr so auch das Gefühl, weil das ganze Album, wie du gesagt hast, auch so als Live, also nicht Live-Album, aber wie ein Konzert ein bisschen auch konzipiert ist oder zumindest das vermitteln soll, diese Wucht auch, die ihr auf die Bühne bringt, ist das dann auch das so genau dieses... Also denkt ihr da auch irgendwie schon an das Publikum beim Schreiben im Studium oder holt ihr euch da auch noch Freunde ins Studio rein, um das mal so ein bisschen auszutesten? Oder habt ihr da irgendwie so ein Bild vor Augen?
Beim Schreiben nicht. Es ist zum Beispiel was total magical passiert. Das war so schön. Wir haben in Hallein haben wir heuer gespielt im Juni. Aha. Und da haben wir Alles außer Nazis. Das ist im Frühjahr irgendwann erschienen, April oder so oder März, keine Ahnung. Und dann haben wir, also wir haben es halt nicht live verarbeitet und dann haben wir es in Hallein, glaube ich, das erste oder zweite Mal live gespielt. Und das war so also ein riesen Stadtplatz und da haben wir jetzt nicht sonderlich viel kommentiert, also nichts kommentiert, wir haben den Song einfach gespielt. Und das Publikum, ich meine, der Refrain ist jetzt nicht schwierig zu lernen, aber das Publikum hat mitgesungen, ohne dass man vorher aufgefordert hat, wenn ich das sage, sagt ihr das oder irgend sowas. Und das war wirklich so ab dem zweiten Refrain, wir machen eine Party, alles ist erlaubt, außer Nazis. Und du hast dann den ganzen Stadtplatz das Schreien gehört und es war so, oh, Magic, cool. Und also wir haben uns schon irgendwie, beim Schreiben haben wir nicht gedacht, dass das so eine Mitmachnummer ist. Und dann hat das Publikum daraus eine Mitmachnummer gemacht, was uns sehr gefreut hat, weil wir das gut finden, da Stellung zu beziehen. Genau, aber während des Schreibens denken wir eigentlich nicht so viel darüber nach, wie wir das dann live umsetzen. Also es ist wirklich, der Weg ist, wir schreiben jetzt einen Song, setzen uns ein, zwei Tage zusammen, dann ist der Song fertig, dann arrangieren wir den, dann machen wir die Instrumentierung, dann müssen wir die Instrumente aufnehmen, dann muss wieder editiert werden, dann gehen wir damit ins Studio, schauen, was kann man da noch produktionstechnisch machen, dann wird gemischt, gemastert, dann ist der Song mal fertig fürs Album. Und dann ist, okay, das ist jetzt dieses fertige Teil, wie übersetzen oder wie übertragen wir das in live, was können wir noch machen, wo können wir Mitmachteile einbauen, wo können wir Soloplätze vergeben für die Bläser, wie können wir es umarbeiten, arrangieren, dass es noch mehr Spice hat quasi. Und genau, aber das ist dann irgendwie so ein getrennter Arbeitsschritt, finde ich. Ja.
Aber das ist auch irgendwie schön, oder wenn das bei so einem Lied dann auch funktioniert, oder? Ja. Dass er halt so klare Kante zeigt und wenn das dann noch so aufgenommen wird vom... War das euch auch wichtig, genau so eine Nummer auch auf das Album zu bringen, dass das so unmissverständlich auch...
Ja, also das war uns wichtig. Alles außer Nazis war auch eine der ersten Nummern, die wir fürs Album geschrieben haben, wo wir gewusst haben, das kommt fix drauf. Weil irgendwie, ich meine, es war halt zur Zeit von Nationalratswahl letztes Jahr und FPÖ-Prozente.
Die ewigen Verhandlungen quasi und Koalitionsverhandlungen.
Die 500-Jahres-Verhandlungen.
Alle ein bisschen verdrängt haben, glaube ich, mittlerweile.
Absolut verdrängt, oder? Aber wirklich. Es ist genauso wie bei der BP-Wahl damals mit Hofer van der Bellen, wie oft man da nochmal wählen musste und der Kleber und was weiß ich was. Das sind einfach Sachen, ich will davon nichts mehr hören. Aber es ist so, ja. Und da haben wir dann gesagt, also irgendwie, wir haben formuliert, dass wir das Gefühl haben, dass klare politische Aussagen nicht mehr existieren. Mhm. Also es wird urviel um den heißen Brei geredet, es wird urviel, na, ich bin eh voll alternativ, na, ich bin eh voll für Gleichberechtigung, aber irgendwie ist es alles so wischiwaschi irgendwas.
Und dann kommt oft noch ein großes Aber.
Genau, ich habe nichts gegen Ausländer, aber. Und das ist so, es geht sich irgendwie, also bei solchen Prozenten und bei der Form vom öffentlichen Diskurs, der auch immer weiter nach rechts rutscht, geht sich das einfach nicht mehr aus. Und da war uns dann einfach wichtig, wirklich einen klaren, einfachen Song darüber zu machen und das auch auszusprechen. Und nicht dieses, das ist ja ein super Mittel von der Rechten, also die wissen schon, was sie tun, quasi versuchen, in Argumentation zu treten und zu sagen, ich sehe mich als rechtskonservativ, aber es geht mir ja um Werte oder es geht mir um Christentum oder es geht mir um Traditionen und das dann alles irgendwie so framen, und ist ja gut, aber es gibt auch einfach rote Linien und diese roten Linien werden die ganze Zeit überschritten, habe ich das Gefühl, und immer weiter ausgeweitet und immer, ich meine, was Trump macht, also es ist immer mehr, bis man irgendwann nicht mehr weiß. Es ist
flooding the zone quasi,
genau,
oder?
Genau, aber properly, bis man nicht mehr weiß, was jetzt wo eigentlich diese Linie war. Und das muss man, oder wir finden, das muss man irgendwie wieder ein bisschen gerade rücken. Oder halt zumindest ja einfach Stellung beziehen. Und das war uns sehr wichtig. Und da hatte ich noch ein anderes Erlebnis. 2022 haben Fettes Brot ihr Abschiedskonzert in Hamburg gemacht. Mhm. Und ich war dort und sie hatten Special Guests. Und dann war halt so quasi der Mitternachtsakt oder halt der Special Guest, waren die Ärzte. Und dann haben die Schrei nach Liebe gespielt und der ganze Platz, 40.000 Leute, haben Schrei nach Liebe mitgesungen. Und jeder kann den Text auswendig, cool, coole Party. Und danach dachte ich mir, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal unter so vielen Menschen war, die alle gleichzeitig diesen Song gesungen haben und ich weiß, ich bin hier sicher. Also das muss ja nicht gleich, also keine Ahnung, es sind einfach normale Menschen, die Nazis scheiße finden, was mal der Usus war irgendwie. Yeah. Und das war so einprägsam für mich, weil ich mir dann echt gedacht habe, wann war ich das letzte Mal irgendwie in so einem, mit so vielen Menschen einer Meinung, sage ich jetzt mal. Und dann dachte ich mir, huiuiui, dann muss ich verarbeiten.
Die Nummer ist ja über 30 Jahre alt, das ist ja auch spannend und trotzdem, und das auch spannend, habe ich mir das bei eurer Nummer gedacht, dass es ja anscheinend trotzdem noch immer wichtig ist, das so ganz klar zu sagen.
Ja.
Also jetzt nicht, wie du sagst, um den heißen Brei herumzureden, dass das jetzt ja, wie du sagst, viel wichtiger geworden ist. Ja. Also genau, auch wenn man sich vielleicht im ersten Moment denkt, okay, das eigentlich wissen wir das ja eh. Also, oder? Das ist schon so ein interessantes Gedankenspiel auch.
Ja.
Aber weil du meinst, es sich sicher fühlen, wie sicher fühlt ihr euch auf der Bühne, auch wenn man vielleicht mal vor einem Publikum spielt, das man nicht so abschätzen kann? Oder gibt's diese Gedanken gar nicht?
Die Gedanken gibt's wenig bis gar nicht und auf der Bühne ist, also auf der Bühne fühlen wir uns schon sicher. Also auch im Sinne von, wir Also ich habe das im Hip-Hop-Kontext öfter erlebt, das, oder früher, also vor allem früher noch. Es ist jetzt eigentlich, kriege ich es gar nicht mehr mit, was ich gut finde. Und ich hoffe, die Zeit verändert sich da auch quasi und deswegen ist das nicht mehr so. Aber so Schmähs wie Ausziehen oder so, das habe ich schon auch noch oft bekommen als Frau auf der Bühne, die dann mit feministischen Songs daherkommt und sagt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, wo manchmal dann im Publikum ist, dass das nicht hören will. Und da habe ich mich jetzt auch nicht bedroht gefühlt. Also ich kann mich schon wehren.
Ja.
Ja.
Na, weil du früher gemeint hast auch, dass du mit so vielen Menschen auf einem Platz warst und dich so halt sicher fühlen konntest.
Auch, ach so, meinst, ja, ja, nein, also auf der Bühne fühle ich mich sicher und man bucht uns ja jetzt auch nicht in ein Bierzelt, wo wir wirklich nichts zu suchen haben, sage ich jetzt mal. Also es ist eher ein Predigen vor Beseelten, aber vor Bekehrten, aber ja, also wenn ich jetzt, also ich fühle mich nicht unsicher, wenn ich auf einem Festival spiele oder irgendwo, wo halt auch andere, wo jetzt nicht alle Menschen wirklich eine Karte für Jasmin und die Kleinkantine gekauft haben, fühle ich mich auch nicht unsicher. Also ich stelle mich ja dahin und habe ja meine Behauptungen und muss dazu stehen und muss auch damit klarkommen, wenn es irgendwer nicht so sieht oder wenn mir wer reinruft, ja, sollen sie machen. Also
passt schon. Ist das dann oft so eher so abstrakte Angst unter Anführungszeichen, also wie sich genau so eine Grenzen verschieben, dass es keinen Konsens gibt, dass Nazis halt einfach scheiße sind und so. Also ist das so ein auch so eine nicht greifbare Angst vielleicht, die so herumschwirrt auch, die dich und euch auch dazu veranlassen, genau so eine Texte jetzt zu schreiben?
Ich glaube, es ist eigentlich überhaupt keine Angst. Mhm. Also es ist, also Angst habe ich nicht. Ich habe Befürchtungen davon, wie quasi der Rechtsruck weiter rückt und Vorsicht, aber ich habe nicht Angst davor, weil, also ich lasse mir meinen Glauben an die Menschheit nicht ausreden, dann können sie noch so deppert sein. Und es ist eher eine Reaktion oder ein Anerkennen vielleicht darauf, auf die Verhältnisse, in denen wir jetzt sind, und auch ein Versuch, die halt einfach wieder ja, zurechtzurücken. Und wenn es nur ein Millimeter ist, den wir vielleicht da irgendwie, oder wenn es irgendwer hört und sich denkt, stimmt, Nazis sind scheiße. Eben, wie du gesagt hast, man hat es so verinnerlicht und dann wird nicht mehr darüber gesprochen und dann wird nur mehr zwischen den Zeilen darüber gesprochen und das ist genau der Nährboden, den Rechtsextreme nutzen können, um Angst zu verbreiten. Angst ist ein super Treibstoff, wenn du
absolut,
weißt,
wie du ihn lenkst. Deswegen bin ich vielleicht auch so jetzt kommen auf diesen Begriff oder ist mir der halt irgendwie so hängen geblieben jetzt, weil das einfach, ja.
Ja. Also und das verwenden sie ja auch, also das nutzen sie ja auch zu ihren Gunsten. Aber das, also da wird bei mir sofort mein Trotz getriggert.
Das heißt, dann nur so ein quasi leichtfüßigeres Album zu machen, das ginge jetzt quasi gar nicht auch. Also nur ein Album, wo es um den Italienurlaub quasi geht oder um die Strandbar.
Das ging schon, das Sommeralbum. Aber es wird sich falsch anfühlen, sagen wir so. Aber so ein Italo-Pop-Album mit der Klangkantine wäre auch ganz lustig.
Oder wäre das dann mal so ein Side-Projekt quasi?
Das wäre eigentlich mega geil. Ich lerne gerade auf Duolingo Italienisch. Also das wäre eigentlich alle aufgelegt. Ja.
Hat sich da so eine Italienliebe entwickelt oder ist das schon etwas, was dich länger begleitet?
Nur Liebe für Italien. Italienliebe hat sich, ich fahre seit ein paar Jahren jeden Sommer ein paar Tage mit dem Zug nach Trieste. Das ist so super, du bist mit dem Zug von Wien sofort dort. Oder halt, was, 6 Stunden, 7 Stunden, aber es ist schon okay, wenn du früh aufstehst, mit dem Zug kann man eh super Büroarbeit machen und dann fährst du dann mit dem Zug bei diesem Berg rein und kommst raus und das Meer liegt dir zu Füßen. Ah, es ist wunderbar. Mare. und genau, also es gibt auf jeden Fall eine sehr große Triest-Liebe. Und in Triest ist halt so lustig, es ist einfach wie Wien, nur Italien. Also es ist so das Beste aus beiden Welten. Und der gute Kaffee. Ja, nein, aber ich habe große Italienliebe und ich glaube tatsächlich, weil ich als Kind nie dort war. Alle meine Freunde und so, also die Familien in Österreich fahren ja dann alle auf Italienurlaub und wir sind immer nach Tunesien, wo ich Familie habe. Wir waren jeden Sommer in Tunesien mit meiner Familie, was auch super ist und so, aber so dieses Feeling von, weiß ich nicht, wir fahren nach Caorle, Cesolo, was weiß ich, was für das haben wir nie gehabt und dann bin ich halt irgendwann als ja, in meinen 20ern halt manchmal dann nach Italien gefahren und war im Entdecken von Florenz und Venedig und das ist schon, die können schon das gute Leben. Also die wissen schon genau, was sie tun.
Das tut schon ganz gut, ja. Ja, bei mir war, genau, also bei mir in Kärnten aufgewachsen war Italien halt so das, natürlich das Naheliegendste. Ja. Und ja, das wird man nicht mehr los, glaube ich.
Ja, es ist einfach ein gutes Land. Also,
du, wenn du jetzt, du machst, du bist ja eigentlich auf Bühnen seit, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal auf einer Bühne gestanden bist?
Ja. Also das allererste, ich meine Bühne, ja gut, also man, im theaterwissenschaftlichen Kontext würde man sagen, es ist eine Bühne. Da gab es im Café Kafka im Sechsten, gab es so Open Stage irgendwas? Ja, so eine, einfach so eine Open Stage, so eine Literatur-Open Stage, die, ja, da ist halt, da konnte man dann halt was vorlesen und da waren dann, war das Kafka, also wir haben alle unsere Freunde mitgenommen. Mein Schulkollege Philipp Schlögel und ich, wir haben in unserem Biologieunterricht einen Roman geschrieben und da wollten wir halt aus diesem Roman vorlesen, der völlig absurd ist und den wir irgendwann mal veröffentlichen müssen. Und da, das war quasi mein erster Auftritt und wir waren voll aufgeregt und unsere Friends waren halt da und wir haben 10 Minuten lesen dürfen oder 5 Minuten. Das war eigentlich der erste Auftritt und dann ziemlich schnell
danach... Wie alt warst du da?
15, 16, okay. Sowas. Und ziemlich schnell danach war dann, habe ich von Poetry Slam Wind bekommen und da gab es den Text von Poetry Slam immer am letzten Mittwoch im Monat damals und der war im Ritz und im Jänner war ich dann mit dem Philipp dort, wir waren uns das anschauen und im Februar bin ich dann dort aufgetreten und das war dann quasi mein erster Poetry Slam Auftritt oder eigentlich überhaupt Auftritt, auch mit einer erhöhten Bühne und nicht eben mehr. Und ich war aufgeregt bis Deppe.
Aber das ist quasi seit 20 Jahren machst du... Stehst du auf Bühnen, circa? Ein
bisschen weniger, 19, oder?
19.
19, ja. Und ich verrechne. Bald 20-jähriges Bühnen-Emilio.
Ist das, wie hat sich denn dann so deine Rolle auch seitdem irgendwie verändert? Weil du bist ja wahrscheinlich mittlerweile auch für viele Menschen auch ein Vorbild geworden. Ist das auch was von jemand, der mit so jungen Jahren auf Bühnen steht und auf Bühnen will irgendwie? Wie hat sich denn da so dein eigenes Selbstbild auch verändert?
Extrem. Und ich glaube, also das kann ich wirklich nur allen Menschen empfehlen, die das machen wollen oder die Interesse haben oder die neugierig sind, einfach ausprobieren, weil es ist nie so, wie du es dir vorstellst. Also der erste Auftritt, die ersten 5 Auftritte werden nie so sein, wie du es dir vorstellst. Du bist nervös, du fängst plötzlich an zu zittern, willst aber von deinem Zettel ablesen, aber jetzt zittert dieser Zettel und du siehst es, das macht dich noch nervöser und es ist wirklich so fuck, fuck, fuck. Und was man aber auf der Bühne lernt, ist tatsächlich sich selbst besser kennen, weil du dann plötzlich anfängst zu beobachten, aha, wieso habe ich das jetzt so ausgesprochen? Wieso inszeniere ich mich gerade so? Und Wolf Vogelkamp, ein Slammer aus Berlin, hat den wunderbaren Satz geprägt, du kannst dich überall verstecken, außer auf der Bühne. Und das stimmt. Und du kannst auf der Bühne so tun, als wärst du wer anderes, aber ein Publikum spürt das, ob es authentisch ist oder nicht. Und ein Publikum verzeiht auch nicht. Und dann hast du jetzt wirklich so dieses direkte Feedback und musst aber dich selber auch noch irgendwie... Also ich habe mich auf der Bühne gut kennengelernt. Ich weiß, dass wenn du dann beobachtest, was sprichst du nicht aus? Zum Beispiel, allein das. Und dann kannst du dich halt nach dem Auftritt fragen, warum habe ich das jetzt nicht ausgesprochen? Was will ich das privat halten? Ist es mir unangenehm? Und man muss halt dann auch beinahe ehrlich mit sich selbst sein. Und das lernt man auf der Bühne. Und verändert hat sich viel. Also meine erste Erfahrung, dass sich was verändert, weil mit 16 glaubst du nicht, dass sich irgendwann irgendwas verändert, war dann so Anfang 20, wo ich gemerkt habe, meine Bühnenrolle im Slam war sehr lange... Ah, ich bin Jasmin, ich freue mich da zu sein, ich bin das Wien, so das junge Mädchen, das motiviert ist und das war ganz langsam meine Bühnenrolle. Und das hat mir mit Anfang 20 natürlich kein Schwein mehr abgekauft, weil ich kein 16-jähriges Mädchen mehr mitten in der Pubertät bin. Und dann habe ich, das war dann so ganz spannend, weil ich dachte, wieso reagieren die jetzt anders? Aber ich bin doch immer noch ich, aber ich bin eigentlich auch anders. Wieso bin ich immer noch in dieser alten Rolle, so 5 Jahre später und so? Und das war dann so langsam so ein Erkennen, aha, Sachen entwickeln sich, okay. entwickelt sich halt über die Jahre. Was ich, glaube ich, immer gemacht habe, war authentisch sein. Das klingt jetzt so deppert, aber also ich habe jetzt nie ein großes Ding daraus gemacht, dass, wow, ich gehe auf eine Bühne, wow, ich bin Künstlerin, wow. Sondern ich mache das halt und es ist normal.
Einfach machen und... ausprobieren. Aber war das trotzdem so ein bisschen Liebe auf den ersten Gig quasi,
kann absolut. Man
das
so sagen? Absolut, es war 100% Liebe auf den ersten Gig. Also es war, man durfte damals beim Poetry Slam noch sitzen, da konnte man sich aussuchen, ob man quasi am Mikroständer steht oder ob man am Tisch sitzt und von dort liest. Und ich habe mich hingesetzt, ich habe mich hinter meinem Papier versteckt. Also ich habe wirklich den A4-Zettel so vor mein Gesicht gehalten, damit mich ja niemand sehen kann. Wo ich dann auch danach gedacht habe, warum gehe ich denn auf eine Bühne, wenn ich mich hinter einem Zettel verstecken will? Und dieses Adrenalin, was da eingeschossen ist, und ich habe ein Freigetränk bekommen, das war super. Da dachte ich mir, ah, das hat Zukunft.
Also mit 16 nicht so unwichtig.
Absolut, quasi. Ja. Und genau, also das war schon sehr, sehr special. Und dann bin ich ins Finale gekommen beim Slam und ich bin Zweite geworden und dachte, ja, okay, beim nächsten Mal gewinne ich. Dann hat es 5 Jahre gedauert, bis ich mal einen Text schon im Slam gewonnen habe.
Wolltest du dann gleich die Schule schmeißen? Gab es so irgendwie welche Ideen und dich nur noch auf die Kunst konzentrieren?
Meine Mutter sehr, sehr klug gemacht. Meine Mutter hat gesagt, du kannst machen, was du willst, aber die Matura machst du. Das war so der Deal. Und das war dann okay, dann habe ich die Matura gemacht und habe halt neben dem, aber eben, sie hat mich machen lassen. Also sie hat mich wirklich, ich meine, Textstrom war immer während der Woche, mittwochs. Und sie hat mich da hingehen lassen.
Jede Woche quasi?
Na, einmal im Monat nur.
Ach so, einmal im Monat.
Früher gab es in Wien einen Slam, einmal im Monat. Wir haben ja nichts gehabt. Und es ist dann halt langsam mehr und mehr geworden. Also ich habe dann angefangen zum Beispiel war ich 18... Sowas, ja. Also da habe ich dann schon maturiert gehabt und hab mich dann auch auf der Uni inskribiert und studieren angefangen. Aber ich habe dann angefangen, den U20 Slam in Österreich zu gründen und überhaupt zu machen. Das gab's halt. Also das gab's halt einfach alles nicht.
Pionierinnenarbeit quasi.
Ja, schon. Und niemand dankt es dir. Und niemand heute weiß, dass ich die Erste bin. Das nervt mich so in der Szene. Ich muss es Ihnen mal hinter die Ohren schreiben. Ich war die Person, die U20-Arbeit in Österreich angefangen hat. Aber gut, sollen sie alle machen, wie sie.
Kann man jetzt nachhören.
Hier. Kann man jetzt, genau. Hier, Slam-Geschichte Österreichs. Und dann haben halt andere Leute auch angefangen zu veranstalten und so. Und dann gab's ganz viel. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal zum Text rumgegangen. Du musstest halt immer einen neuen Text haben. Du hast nicht jeden Monat denselben Text vortragen können. Und wollte halt einen neuen Text schreiben. Habe es zeitlich nicht geschafft, weil ich am Tag drauf Mathe-Schularbeit hatte.
Oh.
Und in Mathe war ich jetzt nicht die Beste. und bin dann trotzdem am Abend noch zum Slam. Habe mir den Slam angeschaut, weil es halt einfach so ein Gefühl war von, wir sind eine Subkultur, wir halten zusammen, wir sind eine Gang. Und bin dann nach dem Slam heim schlafen gegangen und habe dann am nächsten Tag einen Vierer immerhin geschafft in Mathe. Also ist doch...
Ich finde, ein Vierer in Mathe ist ausreichend.
Absolut, durch ist durch. genau, also das war schon, ja, das war cool. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass meine Mutter mich da wirklich hat machen lassen. Ich bin mit 16 nach Berlin geflogen, zu meiner ersten deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaft, die ist jedes Jahr in einer anderen Stadt, und bin da halt mit 16 aufgetreten in Berlin. Und da bin ich kurz ein bisschen größenwahnsinnig geworden, dachte, ich bin jetzt ein Weltstar. Bin dort dann sehr schnell gehumbled worden, weil meine Performance einfach überhaupt nicht so gut war wie die der anderen, was ja auch okay war. Und bin dann eben auf Touren gefahren und habe die Orte und die Dörfer und Städte bereisen dürfen, und das war schon cool.
Also eigentlich machst du das ja noch immer,
genau,
oder?
Genau, eigentlich mache ich das immer
ja
noch.
Ja. Jetzt mit Klimaticket?
Ja, ich liebe das Klimaticket.
Aber ist es auch dann schwer, wenn man jetzt nicht mehr so ganz, ganz jung ist und quasi so in dieser Sturm- und Drangphase und alles noch so entdecken darf und kann, dann quasi, und natürlich, es kommen ja viele junge Leute nach, ja, die auch sehr talentiert sind und tolle Sachen machen, war es da für dich irgendwann auch schwer, in so eine neue Rolle zu finden?
Immer wieder, also das entwickelt sich ja weiter, also quasi die Jungen kommen nach. Du bist die Alte auf einmal und
das wollte ich jetzt nicht sagen.
Nein, das war Bedeutungsverlust. Das ist mein Lieblingswort. Also das, also alle paar, keine Ahnung, alle halbe Jahr komme ich wieder daher.
Welches Wort?
Bedeutungsverlust.
Bedeutungsverlust. Ja,
also
ja,
ich erleide alle halbe Jahre den Bedeutungsverlust. Ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zusammenhängt oder ob es was Hormonelles ist, aber es ist wirklich also es gab jetzt schon ein paar Momente, wo ich irgendwie, also ich verarsche mich da auch selber, weil ich schon einsehe, wie lächerlich das klingt, aber wo ich mir gedacht habe, interessiert denn niemanden mehr, was ich zu sagen habe? Was natürlich nicht so ist. Es ist einfach nur alles unaufgeregter. Und es ist auch total angenehm. Aber ich kann mich schon erinnern, wie du dann, wenn man dann, keine Ahnung, eben wenn du mit 16 anfängst, dann bist du halt, und dann bist du irgendwann 35, dann bist du schon wirklich eine Zeit lang dabei. Und gehst halt durch Phasen von, klar, am Anfang, und das Lustige ist, alle gehen aber durch diese Phasen, wenn sie dabei bleiben. Es hören auch viele wieder auf, weil wenn du jung bist, dann bist du der junge, heiße Scheiß. Und du bist neu und du gehörst gefördert und du wirst von allen wohlwollend aufgenommen, und du checkst das aber da noch gar nicht, weil du dir denkst, ah cool, die mögen mich, das ist ja voll schön und so. Und dann erst in Hindsight, weil das sagt dir ja auch niemand, erst in Hindsight merkst du dann, ah okay, ich war jetzt mal kurz ein Hype, und jetzt bin ich es gerade nicht mehr, was mache ich denn jetzt? Und das ist der Punkt, wo viele aufhören. Also auch, also in der Musik sehe ich das vor allem stark. Im Poetry Slam ist es irgendwie so ein bisschen abgefedert, weil es dieses Community-Ding einfach noch gibt. Aber in der Musikindustrie sehe ich das ganz stark, dass junge KünstlerInnen dann relativ schnell kommen und dann wieder wechseln. Was ich blöd finde. Also, weil die sollen dabei bleiben. Meiner Meinung nach. Und quasi, wenn das dann mal vorbei ist, dann ist so, ah, okay, aber was will ich eigentlich? Ich will das ja trotzdem machen, also mache ich einfach weiter und dann macht man halt und dann lernt man die Strukturen kennen und lernt irgendwie so langsam, wie dieses Radl funktioniert, weil das Radl funktioniert immer gleich. Du veröffentlichst was, du stellst dich in die Öffentlichkeit, du zeigst dein Produkt, sage ich jetzt mal, und dann wird es angenommen oder es wird nicht angenommen und dann gibt's, es gibt nicht so diesen Endpunkt. Es geht immer weiter. Aber das erklärt einem
niemand. Das ist ja auch schön, oder? Also es ist auf der anderen Seite, ja.
Ja.
Ich meine, in der Musik, du hast dann jetzt ein fertiges Album, das gepresst wird im Idealfall und irgendwann fertig ist. Das ist dann ja schon sowas. Aber wie lange hält das eigentlich an, dass quasi dieses Album dich und die Klangkantine und alle Musikerinnen und Musiker so beflügelt? Oder ist das dann, geht das auch schnell wieder weg und man denkt, oh Gott, eigentlich sollte man schon das nächste schreiben oder so?
Naja, so zwei Jahre, würde ich sagen, ist so die Albumwelle. Also die Albumwelle quasi fängt damit an, dass du es machst und dich freust.
Aber diese Euphorie, meine ich, wenn das jetzt so da ist und jetzt haben wir was geschafft, quasi der Tisch, Tisch, der jetzt endlich fertig gezimmert wurde oder das kleine Häuschen, das gebaut wird, keine Ahnung.
Ja, aber das Häuschen ist eigentlich gut, weil das Album ist so das Fundament. Das heißt, der Keller ist jetzt mal fertig gebaut, es ist alles wasserdicht und die Rohre sind verlegt. Und darauf kannst du dann aufbauen. Und dann fängst du an, die Mauern hochzuziehen und die Fenster einzubauen und ich weiß nicht was. Und all diese Sachen plus das Möblieren, das sind dann die Sachen, die nach dem Album kommen. Also die Tour, die Live-Konzerte spielen. Dann kommen die Festivals wieder, die natürlich extrem viel Spaß machen im Sommer. Dann geht's wieder weiter mit Konzertanfragen. Also wir sind jetzt schon fürs nächste Jahr eigentlich noch nicht ganz ausgebucht, aber eigentlich ziemlich gut ausgebucht. Und das hat nur damit zu tun, das waren wir aber bevor das Album erschienen ist. Also weil man dann quasi weiß, okay, es gibt ein neues Produkt von der Band.
Aber es braucht das Album, oder? Auf eine Art.
Es braucht das Album oder es braucht irgendein Aufhänger braucht es schon. Und den braucht es vom Gefühl her so alle 2 bis 3 Jahre, um im Gespräch zu bleiben, um diesen Bedeutungsverlust nicht zu erleiden. Und du kannst natürlich nicht, also keine Ahnung, könnten schon auch 5 Jahre das alte Programm wahrscheinlich spielen, aber es würden weniger und weniger Konzerte werden und es würden weniger Leute kommen, weil das hat man ja schon gesehen. Also man muss ja auch irgendwie wieder was Neues machen. Und man will ja auch was Neues machen. Also das ist ja auch schön und spaßig. Genau, aber das ist so ein bisschen so dieser Rhythmus, den wir fahren. Die Jungen, die machen das jetzt schon anders. Also und das sehe ich auch und da bin ich tatsächlich gar nicht so sicher, wie das funktioniert. Aber die konzentrieren sich halt auf Spotify. Und bei Spotify hast du halt so diesen Algorithmus mit alle 4 bis 6 Wochen was Neues hochladen und dann fängt irgendwann der Algorithmus zum Greifen ein. Man kann das dann auch in den Statistiken sehen, wann der Algorithmus quasi deinen Song aufnimmt. Und dann siehst du wirklich so in den Kurven, algorithmische Playlists, dann geht's kurz nach oben. Wenn das dann greift, geht's weiter nach oben. Wenn es nicht greift, geht's wieder runter.
Und man muss dann nachlegen.
Genau, du musst die ganze Zeit befüttern. Und kannst so deine HörerInnenschaft steigern, was eh cool ist. Nur ist es dann halt im Umkehrschluss wieder, also ich find's total spannend und seit der Pandemie eigentlich, weil in der Pandemie ist ganz viel natürlich ins Internet verlagert worden, weil wir konnten nirgendwo hingehen. Ich ärgere mich so für die jungen KünstlerInnen, die da angefangen haben, weil die haben diese ersten Live-Erfahrungen, wo du auf die Schnauze fällst, wo du dir echt denkst, oh mein Gott, fuck, was habe ich gemacht, warum ist da niemand, wo du, die auch humbling sind, die vielleicht nicht die schönsten Momente einer Karriere sind, die aber urwichtig sind, die haben die nicht gehabt. Und ich finde, man merkt es jetzt auch, weil die sind natürlich alle auf ihrem TikTok und Spotify und Algorithmen befüttern und viral gehen und ich weiß nicht was. Aber es gibt so viele davon und dann spielen die vor 3 Leuten. Also die machen jetzt ihre Erfahrungen, wo sie aber von den Zahlen her quasi vom Kopf ganz woanders wären, weil sie diese Statistiken von Spotify her haben und ich weiß nicht was, 100.000 monatliche Hörerinnen haben und dann kommen aber 3 Leute zum Konzert und das Konzert wird abgesagt, weil zu wenige Karten verkauft sind. Und das ist so eine ganz arge Kluft, die Leute, die so alt sind wie wir, nicht haben, Gott sei Dank. Wir haben uns unser Publikum erspielt und wir können in Österreich, in Süddeutschland spielen, wir verkaufen die Karten und die Leute kommen und das ist cool und das ist aber leider heute ein Riesenprivileg. Das war mal vom Gefühl her irgendwie selbstverständlicher, dass du dir, also klar, du musst die Hacken machen, du musst dir dein Publikum erspielen, du spielst am Anfang vor 10 Leuten und dann vielleicht hast du Glück, spielst bei einem Festival und da kriegst du dann wieder 20 neue Leute dazu, die sich actual Karten kaufen. Und irgendwann hast du aber dann den Punkt, wo du einfach deine Fangemeinschaft hast und weißt, die kommen und du sagst danke, dass ihr kommt. Und bei den, also jetzt in diesen neuen digitalen Welten weiß ich nicht, wie das weitergeht. Aber ich bin gespannt und schaue gespannt zu und freue mich in dem Fall tatsächlich, dass ich alt bin.
Aber ich denke, also so junge Künstlerinnen und Künstler werden dann auch Wege finden, wie sie das quasi anders übersetzen können. Und
also ich hoffe es, weil monetär, also wirklich finanziell, machst du eigentlich nur mehr Live-Geld. Mhm. Und dann machst du auch nicht gutes Geld. Also das, außer du bist jetzt wirklich eine Stadionband und so. Aber da bist du dann wieder in ganz anderen Kreisen. Weil da bist du bei einem Label, hast einen Vorschuss, hast eine Firma, die in dich investiert, weil sie aus dir Profit schlagen möchte, wirst aber auch nicht als Mensch behandelt, sondern als Produkt. Also das sind dann schon wieder ganz andere Ebenen, zu denen ich nicht möchte.
Wie wichtig ist Merchandise bei euch?
Werden wir sehen. Nein, also Merchandise und Platten, das ist schon geht gut bei uns und ist eigentlich schon auch wichtig. Also wir verdienen unser Geld mit Live-Spielen und alles, was reinkommt, kommt quasi. Wir zahlen eine Gage aus an alle MusikerInnen, jeder kriegt dasselbe bei uns und was übrig bleibt, kommt in die Bandkasse.
Das habt ihr auch irgendwie erhöht, oder? Das, glaube ich, habe ich mal mitgekriegt.
Inflationsangepasst.
Ganz sehr schön.
Na, wir haben lange gespielt für 150 Euro pro Person und jetzt seit 2 Jahren sind wir bei 280 Euro pro Person pro Gig, was okay ist als Popband zu neunt.
Und auch quasi Support-Acts mehr zu zahlen oder halt...
Genau, das ist jetzt sowas, da wollten wir, am 12. Dezember spielen wir in der Arena und da haben wir jetzt schon quasi, Gott sei Dank, Karten verkauft und haben uns jetzt ausrechnen können, dass wir für einen Support-Act 800 Euro zahlen können und das finden wir fair und das wollten wir dann zur Debatte stellen, weil wir hätten es natürlich auch, hätten auch wen buchen können und das jetzt nicht zu einem öffentlichen Thema machen müssen, aber... Ich finde, wir haben das tatsächlich sehr klug gemacht, weil es eine Debatte eröffnet hat.
Genau,
Was mir ja wieder taugt, so ein bisschen anzündeln.
In den Ameisenhaufen so ein bisschen rein.
Ganz genau, so, hallo Industrie, denkt mal nach. Und es vielleicht auch den jungen Künstlerinnen diese Form von Selbstvertrauen geben, dass man sagt, okay, meine Arbeit ist was wert, weil wenn es dir nicht vorgelebt wird, dann wirst du halt auch immer, also wird es einfach immer leicht sein, jemanden auszubeuten und das finden wir halt blöd, also. Und ich finde, es ist wirklich, angefangen hat es damit, ich war beim Waves Festival, ich habe ein Panel moderiert und in der Rolle der Moderatorin kann ich jetzt natürlich nicht voll drüber fahren, den Leuten, die als SprecherInnen da sind. Und da hat einer so lange darüber geredet, dass Buy-ins total Sinn machen und dass man quasi Geld dafür bezahlt, dass man Vorband für eine andere Band sein
kann. Ach so, ja. Und dann,
also das ist ja
wirklich, ein bisschen wie Algorithmen füttern, oder? Auf eine Art vielleicht.
Ja, aber es ist Peak-Ausbeutung. Also ich zahle Geld dafür, dass ich mir meine Fahrtkosten zahlen darf, dass ich mir meine Unterkunft zahlen darf, damit ich für jemanden nicht nur gratis, sondern quasi, der kriegt Geld dafür, dass ich vor dem spielen kann. What the fuck? Also entschuldige, irgendwo muss das aufhören. Also sorry. Und der hat das halt so gelobt und gesagt, na, das ist halt eine Investition und der hat urlang geredet und ich bin als Moderatorin da gesessen und wirklich ein- und ausgeatmet und gedacht, ich kann ihm jetzt da nicht drüber fahren.
Gelassenheit.
Also, ja, genau, Gelassenheit. Es ist leider gerade nicht meine Rolle, aber hörst du dir zu, was du dafür entscheidest? Und das hat mich so aufgeregt. Und dann habe ich das halt mit meinen Bandkollegen auch besprochen und das halt erzählt und es war wirklich, also wir haben Support-Tours angeboten bekommen, wo wir halt dann zu neun kommen sollen und kriegen 100 Euro. Eh lieb, aber was sollen wir damit? Also wir können nicht 9 Leute 14 Tage durch Deutschland jagen, für 9 Leute Hotel und Fahrtkosten zahlen von 100 Euro. Das geht sich nicht aus. Mhm. Das ist nicht nur Minus, das ist ein 5-fach Minusgeschäft. Und es geht ja nicht darum, dass wir uns großartig bereichern wollen, aber wir wollen fair bezahlt werden. Das ist das Mindeste. Und dann kommen immer tolle Kulturstrategien und Fair-Pay-Strategie und der Bund kümmert sich und die Stadt kümmert sich und alle haben ihre Papiere. Eh cool und gut, dass es thematisiert wird, aber es muss halt auch umgesetzt werden. Mhm. Und ich weiß, dass diese ganzen Prozesse lange dauern und so, aber ja, und wenn man da was dazu beitragen kann, dann machen wir das gerne. Und jetzt haben wir so diese Diskussion ein bisschen angezündelt, was uns sehr taugt. Und es ist, also wir dachten schon, dass sich ein paar Leute bewerben werden als Vorband für 800 Euro ist eine okay Gage.
Naja.
Wir haben jetzt natürlich viel zu viele Bewerbungen und ich weiß jetzt schon nicht, wie wir das machen, weil es einfach das sind urcoole Bewerbungen und urcoole Artists, die ich auch noch nicht kannte. Und irgendwie werden wir die dann featuren auf unseren Socials oder keine Ahnung. Es ist halt irgendwie jetzt, also wir haben uns gedacht, so wahrscheinlich melden sich so 6, 7 Acts und es sind halt jetzt schon irgendwie 40. Und
das ist okay, bis wann
wollt ihr das? Bis morgen dürfen sie. Bis morgen können sie sich bewerben, dann ist die Bewerbungsfrist vorbei. aber was wir halt mitbekommen haben, das hat halt echt Wellen geschlagen und viele Leute haben das auch thematisiert und auch viele junge Künstlerinnen, viele Künstlerinnen, die es schon länger gibt, die dann gesagt hat, ja, das gehört besprochen und das ist, es hat ein schönes Solidaritätsgefühl ausgelöst, sagen wir so.
Ist das schon ein Anspruch, auch immer wieder so Themen, nicht nur mit der Musik, sondern generell auch dafür zu stehen, irgendwie Themen anzusprechen, wenn es dringend wird?
Ja, es macht
halt oder ist das Spaß. Einfach dein Naturell?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus meinem Naturell, aber ich tue schon auch gern so eben so ein bisschen anzündeln. Oder anzündeln, es ist alles nicht so große Rocket Science, es ist nicht so schwierig zu verstehen, wie die Strukturen funktionieren und wie sie gebaut sind und wem sie dienen sollen. Mhm. Und wenn man das einmal durchschaut hat, und es ist nicht schwierig, man muss sich nur einmal hinsetzen und sich genau anschauen, dann weiß man eh, an welchen Schrauben man drehen müsste, um da mal ein bisschen was in Bewegung zu setzen. Nur kann man das natürlich als einzelne Person, kann ich jetzt nicht das gesamte Patriarchat zerstören, leider. aber quasi da dann irgendwo ansetzen und an den Hebeln irgendwie was machen, das mache ich dann schon gerne.
Und Banden bilden.
Unbedingt, ja, Banden bilden. Voll.
Vielleicht noch so abschließend, wenn du so zurückblickst, so du hast früher gesagt, du kriegst mit so 16 das erste Mal auf der Bühne gestanden, war das eigentlich ab da gar keine andere Möglichkeit, irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen, ja, so für dich, wenn du jetzt so zurückblickst? Was ja auch so ein bisschen das Thema des Albums teilweise ist.
Ja, na, es gab nie einen anderen Weg. Ich hätte mir nur nicht gedacht, dass ich den Weg so schön asphaltiert gehen kann. Also ich habe mir schon mit 16, wie ich angefangen habe zu schreiben, das war irgendwie meine Therapie, mein Ausdruck, mein Weg mit der Welt in irgendeiner Form klarzukommen, war halt einfach Gedichte schreiben. Ich habe noch bevor ich aufgetreten bin, ganz viel schon geschrieben und ich wollte immer schreiben und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich schreiben möchte, dann muss ich halt irgendwie einen Weg finden, meine Miete zu bezahlen, weil das werde ich auch irgendwann machen müssen, spätestens wenn ich mit 18 ausziehe. und dann habe ich mir halt gedacht, passt, also ich kann, mich interessiert Theaterwissenschaft, das habe ich dann studiert. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich irgendwo in einem Kulturbetrieb irgendwo als irgendwas arbeiten, als Angestellte. Und dann dann war ich 25 und habe mich selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, es geht sich eigentlich aus, crazy. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ich hätte mir nicht gedacht, dass meine Kunst auch mein Beruf wird. Aber ich habe mir schon gedacht, dass ich immer Kunst machen werde. Und das sehe ich nach wie vor so. Wenn es sich irgendwann mal nicht mehr ausgeht, dann werde ich irgendwo einen Job finden. Ich bin qualifiziert, ich weiß viel im Kulturbetrieb. Im besten Fall kriege ich einen Job im Kulturbetrieb. Und wenn ich keinen kriege, dann gehe ich wo kellnern oder so. Also das ist, da bin ich wirklich sehr pragmatisch, sehr Hacklerkind. Quasi die Miete muss bezahlt sein können. Und rundherum wird halt geschrieben. Und das habe ich immer machen wollen und das werde ich auch immer machen.
Planst du auch so voraus? Gibt es sowas? Also hast du so einen künstlerischen Lebensplan, den du weiter verfolgst? Oder ja, einen 5-Jahres-Plan, 10-Jahres-Plan?
Ein bisschen schon. Also wenn man das dann irgendwann professioneller macht, braucht man das auch so ein bisschen so als Richtung. Ein bisschen schon, aber es kommt so oft poppen Sachen auf, an die du gar nicht denkst und dann
Corona.
Geht zum Beispiel, ja. Aber dann, oder auch umgekehrt quasi, dann geht da eine Tür auf, von der du gar nicht wusstest, okay, da kann ich auch hin, oh cool. Und also da gehe ich dann schon immer sehr mit offenen Augen durch. Und ja, so langfristig, also ich frage mich gerade, ob es ein Plan ist oder ob es ein Ziel ist oder ob es wirklich ein extrem gutes Prokrastinieren ist von mir, aber irgendwann muss halt der Roman her und ich scheiße mich ein bisschen an davor und deswegen gibt es ihn noch nicht. Aber ja, also ich möchte auf jeden Fall auch Romane schreiben, ich möchte auch wieder mehr Theaterarbeit machen. Ich habe letztes Jahr mein Regiedebüt im Rabenhof gehabt und das hat so viel Spaß gemacht und es war so cool und ich habe da einfach tolle KünstlerInnen gehabt und war die Regisseurin und habe Ansagen gemacht und das war urlustig und war halt ein Hip-Hop-Stück und das ist zum Beispiel auch sowas. Dann gibt's immer wieder von wegen Qualifikationen, dann gibt's immer wieder Aufführungen oder Performances oder ich weiß nicht was, wo dann institutionalisierte Häuser glauben, sie machen jetzt was Cooles für die Jugend und sie machen jetzt was mit Hip-Hop oder sie machen jetzt was mit Poetry Slam oder sie nehmen aber nicht die Spezialisten, die dir sagen können, wie das geht, sondern nehmen halt was gerade da ist. Und dann ist es so, für Leute, die sich damit auskennen, wirklich so ein, da fragt es halt nach, wenn du nicht wisst, wieso stellst du es doch nicht so auf die Bühne. Und da denke ich mir dann zum Beispiel, da sehe ich auch schon irgendwie ein bisschen eine mögliche Zukunft für mich. Und ja, aber es wird immer beim Schreiben bleiben. Beim Schreiben und auch beim Auftreten. Also ich habe mir zuerst, wie ich angefangen habe, gedacht, ich bin Schriftstellerin. Und jetzt glaube ich, bin ich Schriftstellerin und Performerin, weil die Bühnenluft schon auch gut ist.
Schreibst du schon an diesem Roman?
Ja. Immer Sorry. Wieder in Phasen. Na, es ist eh, du stellst eh die richtigen Fragen. Ja, er wird auch irgendwann mal fertig. Oder es ist so lustig, gell? Mein erstes Album habe ich einfach so gemacht. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man ein Album macht. Ich habe nicht gewusst, was ein Barcode ist. Ich habe nicht gewusst, dass man das Urheberrecht anmelden muss. Gott, also alles irgendwas. Keine Ahnung, machen, geht raus, cool. Und dann war halt dieser Weg von der Musik so schnell da und so gehbar auch. Und dann ist halt so dieses Projekt Roman, da habe ich jetzt keine Zeit dafür. Da muss ich jetzt meine Bachelorarbeit schreiben. Da habe ich jetzt ein Album. Und ich schieb das so raus. Und ich glaube, ich schieb's schon so lange raus, weil ich von meinem ersten Album erst im Nachhinein gecheckt habe, was es eigentlich bedeutet, eine Erstveröffentlichung zu haben und was dafür für Verantwortung eigentlich mitschwingt. Ich habe halt beim Album null Ahnung gehabt und es war mir auch wurscht. Und jetzt geht quasi diese ganze Angst auf den Roman. Ja. Oh Gott, was ist, wenn das niemanden interessiert? Was ist, wenn das schlecht ist? Es ist rational, kann ich sagen, es ist scheißegal. Aber irgendwie ist da innerlich noch so ein kleiner...
Aber spannend, oder? Vielleicht hättest du dieses erste Album nie gemacht, wenn du das alles gewusst hättest, quasi.
Ja, also ich bin froh,
das wäre so abschreckend gewesen.
Absolut. Also ich sehe es ja bei dem Projekt Buchschreiben. Also aber eben, ich bin urfroh, dass ich von der Musik wirklich keine Ahnung hatte, was ich da tue und einfach mal gemacht habe.
Dankeschön. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Ich würde zum Abschluss trotzdem noch gerne ein paar kurze Fragen stellen, wenn das okay ist.
Unbedingt.
Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Nach London.
Ist mit dem Klimaticket.
Ja, das geht natürlich
schwierig.
Nicht. Aber naja, man kann, also heuer bin ich gefahren mit dem Zug von Wien nach Amsterdam, mit dem Nachtzug.
Stimmt, da geht's dann.
Und von Amsterdam ist halt dann leider nicht mehr Klimaticket. Ja. Aber kann man mit diesem Eurostar oder wie der heißt, der da durch den Ärmelkanal durchfährt, cool. Ist eine schöne Zugstrecke.
Ist das cool?
Zug nach London gefahren, ja. Kann ich empfehlen. Also ich habe dazwischen
ein paar
Tage Aufenthalt in Amsterdam gehabt.
Ich bin auch erst vor kurzem mal in Amsterdam gestanden dort und habe gedacht, wow, das geht ja, stimmt.
Ja, voll, und es geht schnell. Und ich dachte mir, also
wie lange ist man da unterwegs?
Keine Ahnung, waren es 3 Stunden oder so? Aber im Tunnel ist man, glaube ich, nur eine Viertelstunde. Und ich dachte mir, wie wir eingestiegen sind, dachte ich, ab wann sind wir denn dann unter Wasser? Also ich habe jetzt keine Angst oder so, aber es ist schon die Vorstellung, durch den Ärmelkanal mit dem Zug fahren, irgendwie arg. Und dann immer, wenn wir irgendwo durch einen Tunnel gefahren sind, der dann bist du wieder rausgekommen aufs Land, war dann immer so, sind wir jetzt schon unter Wasser? Aha, nein, okay, wir sind jetzt noch am Festland. Ah, jetzt sind wir erst in Frankreich, okay. Und dann so, irgendwann ist plötzlich, und dann fahrst du schon so lange Zug, dass es dir immer auffällt, irgendwann ist wieder dunkel und ich habe am Laptop gearbeitet und dann ist wieder draußen hell und ich so, wir sind in England, okay. Das ist so schnell. Also das war, ja, kann ich empfehlen.
Also London.
London. Immer London. London ist mein zweites Zuhause. Ich liebe, liebe, liebe London. Ich war schon als Kind ein kleiner London-Freak und habe so eine Karte gehabt, mit wo halt einfach, was heute Google Maps ist, gab es früher in Papier, und habe mir dort angeschaut, wie die Straßen in London heißen. Und
so. Oh, schön.
Ja, kleiner Nerd.
Gibt es einen Film oder vielleicht auch eine Serie, die dich zuletzt verstört haben?
Puh.
Wie auch immer verstört, positiv verstört, negativ verstört.
Ich kannte das nicht. Letztens habe ich diese Doku geschaut auf Netflix über Liverman. Das war so ein Internetphänomen. Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Mir auch, glaube ich.
Ja, es ist super weird. Also ich war in dem Sinne verstört. Ich dachte, Alter, was geht alles in Zeiten von Internet? Es war irgendwie so ein Dude, der quasi gesagt hat, ja, wie war das? Also es gibt immer wenn Leuten, die Lösung finden, gibt es da vor allem eine Krankengeschichte. Und er hat halt irgendwie 2 kranke Kinder gehabt und dann hat er quasi die Erleuchtung bekommen und dass man irgendwie so leben muss wie in der Steinzeit. Und dann hat er angefangen, rohe Leber zu essen und das war so sein Marketing-Ding und der hat sich da voll die Followerschaft irgendwie aufgebaut und hat immer behauptet, dass er keine Steroide, ist halt so voll pumped, aber so, dass er keine Steroide nimmt und dann ist rausgekommen, dass er doch welche genommen hat und das war dann ein großer Fall. Und das ist so ein weirder Dude und diese Doku begleitet den halt mit seinem Fall und dann ist er dann so ein halbes Jahr später ist in seinem Garten und schaut auf so eine Erdbeere und sagt so, ja, when you put it into the sun and you see through it, you see the juice of life. Und dann isst du diese Erdbeere und sagt, water. Und es ist so, was ist mit dir? Und das hat mich auf jeden Fall verstört, weil der Typ hat urviel Kohle damit gemacht, dass er Leuten Lebertabletten verkauft hat. Weil er gesagt hat, ja, du musst halt rohe Leber essen und dann bist du gesund. Ja, genau. Und aber das ist so absurd, dass das dann funktioniert als Geschäftsmodell. Das hat mich verstört. Und der okay. Typ ist mega weird. Aber jetzt hat er die Liverman Erleuchtung. Liverman, ja. Und jetzt hat er die Erleuchtung am Schluss gehabt. Entschuldigung, ich spoilere das jetzt, aber das nicht, er muss nicht nur rohe Leber essen, nein, auch Gemüse. Das hat er jetzt gelernt.
Gemüse schadet nicht.
Ja. Voll Ohren.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Wie, oh Gott, wie ist der Titel? Der Titel ist so lang. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es genauso getan. Mieze Medusa, erschienen beim Residenzverlag.
Sehr schön. Was ist das schönste Lied der Welt?
Aha.
Aha.
Das schönste Lied der Welt? Das ist ja die fieseste Frage ever. Weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten.
Gibt es heute ein schönstes Lied der Welt?
Heute ein schönstes Lied. Heute eigentlich nicht. Heute habe ich noch nicht so viel Musik gehört. Gestern ich bin seit anderthalb Jahren absolute Reggae-Fan geworden. Hätte ich mir auch nicht gedacht auf meine alten Tage. One Love von Bob Marley war gestern ein super Song. Ich muss das erklären. Das ist mir jetzt ein Anliegen. Ich war vor 2 Jahren das erste Mal in Thailand und war da eingeladen, vom Österreichischen Kulturforum Workshops zu geben, was so geil war. Und dann, das war aber nur eine Woche, die Workshops, die Auftritte. Und dann dachte ich, naja, also ich fliege da jetzt nicht für eine Woche nach Thailand. Und dann bin ich noch ein bisschen länger geblieben und war auf einer Insel, wo es original nur Bob Marley spielt. Also dort spielt es nicht Reggae als Genre, oder es ist nur Bob Marley. In jeder Bar, in jeder Strandbar, in jedem Restaurant, nur Bob Marley. Und jetzt ist das halt so verknüpft damit quasi, wenn ich Bob Marley höre, dass ich mit meinem Kopf da mitten im Paradies bin und deswegen One Love.
Das ist total schön, oder? Wieder so ein Lied einen irgendwo hin versetzen kann.
Voll.
Du, was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben? Gibt's da was?
Alles.
ein Roman.
Ein Roman wäre nicht schlecht. Ich glaube, was bleiben soll. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dass ich irgendwie sowas wie eine Nachricht hinterlassen kann, die auch noch in 100 Jahren gehört wird oder so, dann wirklich ein eindringliches: Mach das, was du machen willst und lass dir nicht von Gesellschaft, von Formen, von Wünschen, von Erwartungen einreden, dass du irgendwas falsch machst. Mach das, was du machen willst und bleib dabei und bleib urstur. Und dann wird das schon. Also das würde ich gerne irgendwie in die ganze Welt tragen, weil ich sehe das schon auch manchmal so, also ich kenne es ja auch selber, wie dann Erwartungen von außen irgendwie formen, wie man sich selbst verhält. Und das war bis jetzt, jedes Mal, wenn ich mich da versucht habe anzupassen, war das nicht gut. Sowohl nicht für mich, als auch für die Personen, die mit den Erwartungen hergekommen sind. Also einfach so wirklich so dieses so alter Kalenderspruch, aber ja, glaub an dich, sei du selbst, mehr. Aber da ist schon was dran.
Diese gesunde Sturheit.
Ja, unbedingt, ja.
Du, und irgendwelche letzten Worte für heute?
Vielen Dank für das Gespräch. Das neue Album Augen auf und durch von Jasmu und die Klangkantine gibt es überall zu hören, auf ihren Streamingportalen, aber auch in analoger Form. Unterstützt österreichische Musik. Tausend Liebe. Jetzt kurz Werbeeinsendung und dann noch ein Schlusswort.
Danke dir.
Ja, danke dir.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.